Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Aber apropos Hitler, ne? Ich war heute einkaufen.
Oh, Vorsicht, ey.
Ich war nur beiläufig einkaufen. Eigentlich war ich beim Optiker.
Wie kann man denn beiläufig einkaufen? Herrgott nochmal.
Ich wollte zum Optiker und ich war auch beim Optiker. Und da war dann noch ein Aldi in der Nähe. Und da dachte ich mir, ach komm, ich gehe nochmal schnell zum Aldi. Weil ich dann halt fertig war und ich hatte noch ein bisschen Zeit. Und habe dann nochmal schnell ein paar Kleinigkeiten eingekauft. So, wollte ich aber gar nicht erzählen, worum es mir ging. Ich bin heute auf dem Weg zum Optiker mehrfach an so komischen Plakaten vorbeigefahren, wo ich mir dachte, mein Gott, was ist denn das für einer, ne? Also, ich würde sagen, frisurentechnisch absolut führertauglich, ja. Und im Hintergrund war so eine Deutschlandfahne eingeblendet, ja. Also, das war wie so ein Bilderrahmen und da diese Person mit diesem sehr straffen Scheitel, allerdings graue Haare und finstere Miene, im Hintergrund so im Anschnitt eine Deutschlandfahne, Einladung zu einem Vortrag irgendwo im Bürgerhaus hier in irgendeinem Kaff zum Titel Souverän. Ich mir dachte, okay. Was ist denn das jetzt für ein subversiver Versuch hier für die AfD Stimmung zu machen oder für die NPD oder noch schlimmer, ja? Also, heieiei. Und je näher ich da dem Optiker und dem Parkplatz kam, desto mehr Plakate waren da auf einmal.
Naja, aber Sebastian, du musst ja zu dem Vortrag gar nicht gehen, weil du ja seit Carl Schmitt weißt, dass souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Teilweise habe ich so, vielleicht geht's dir ähnlich, teilweise habe ich das Gefühl, als lebten wir seit Jahren schon in einem permanenten Ausnahmezustand.
Naja, das ist ja schon, das kann man ja schon auch bei George Orwell nachlesen, 1984. Da befindet sich die Gesellschaft ja auch permanent in einem Ausnahmezustand und immer so in so einem Kriegszustand. Man braucht immer diese Bedrohungskulisse und auch immer irgendwelche Auseinandersetzungen. Die Alliierten und Koalitionen, die wechseln dann auch nach Belieben. Hauptsache, man fühlt sich in irgendeiner Form bedroht.
Man könnte sagen, der moderne Mensch ist der in Alarmbereitschaft versetzte Mensch. Es scheint, als wären Musiker in besonderer Weise geeignet, den Ausnahmezustand gewinnbringend und radikal zu leben. Dies beweist mit beeindruckender Souveränität ein genrevermengendes Album aus dem Jahr 1981, dem wir für die heutige Episode ausgesetzt waren. Doch zunächst, souverän ist, wer über seine Herbstferien entscheidet.
Guten Abend, Nico.
Hilfe, Sebastian, ich höre dich.
Du hörst mich.
Guten Abend.
Er hört mich. Oh, was für ein Zufall.
Es ist fantastisch. Liebe Hörer, es ist vielleicht das allererste Mal und wir sind jetzt in der 26. Episode, dass von Anfang an gleich alles funktioniert. Oder hast du noch etwas in petto, Sebastian? Dann sag's jetzt.
Es funktioniert technisch alles. Ob das heute inhaltlich alles so funktioniert, da habe ich noch meine Zweifel.
Und ich habe
das
also
werden wir sehen.
Ganz übel, ja.
Ich habe sogar zum ersten Mal darüber nachgedacht, ob wir nicht jetzt vielleicht lieber zuerst das Album besprechen und danach abschweifen. Dann sind wir schon wieder durch.
Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Ich habe keine Überleitung. Ich habe keine besonderen Einsichten. Und mir fehlt auch, was die Abschweifungen betrifft, so ein bisschen das Material. Wie sieht's bei dir aus, Sebastian? Warst du eventuell in der letzten Woche in irgendeiner Arena bei einem Konzert? Oder vielleicht warst du sogar bei IKEA?
Ich war bei IKEA, ich hatte wirklich ein volles Programm. Ich hatte Herbstferien und für mich sind Ferien ja immer die stressigsten Zeiten überhaupt im Jahr. Und insofern war die Woche wieder vollgepackt mit Aktivitäten und ich bin eigentlich auch zu keinerlei Vorbereitung gekommen. Ich habe es so gerade geschafft, das aktuelle Album in mehreren Sequenzen zu hören.
Mhm. Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Also für die Neuroplastizität erst recht nicht.
Ja, ist vielleicht sogar ein Vorteil.
Ist ein Vorteil.
Ja, weiß ich nicht so genau. Ja. Ja, aber wenn ich allein überlege diese Woche, da war IKEA dabei, da war ein Beratungsgespräch zum Thema Augenlasern dabei, da war ein Besuch beim Optiker dabei, da war ein Besuch beim Friseur dabei, da waren 2 Tage Aufenthalt im Rheinland dabei, inklusive Übernachtung in Bonn, da war ein Tag im Bubenheimer Spieleland dabei. Ja, das war's so jetzt im Groben.
Ich bin vom Zuhören schon ganz außer Atem, Sebastian. Zwei Dinge. Erstmal, der Friseurtermin hat sich gelohnt. Diese pinke Strähne, die du ja jetzt da ganz oben trägst, die steht dir hervorragend. Für unsere Hörer, die noch nicht wissen, wie Sebastian aus, also er hat jetzt.
Ja.
Und das zweite, die Augenlasergeschichte. Hängt die mit einem gewissen Druck zusammen, den du durch das bereits lasererfahrene Augenlicht deiner Frau spürst?
Na, nur am Rande. Der Druck ist eher folgender. Ich brauche dringend eine neue Brille. Und da habe ich jetzt überlegt, gut, wenn ich mir jetzt eine neue Brille kaufe, bei meinen Sehstärken, die ich da habe, habe ich relativ teure Gläser. Und dann kommt noch das Gestell dazu, weil mein aktuelles Gestell fällt förmlich auseinander. Da habe ich jetzt überlegt, was mache ich jetzt? Kaufe ich mir eine neue Brille oder lasse ich sie direkt lasern? Ja. Und
also es ist eine rein finanzielle Überlegung erstmal für dich?
Ja, und es ist natürlich, sagen wir mal so, die Perspektive, vielleicht ohne Brille auszukommen, ist ja auch durchaus interessant.
Richtig.
Jetzt trage ich seit, ich glaube, über 30 Jahren eine Brille. Sie stört mich jetzt auch nicht, ja.
Kann man sagen, sie ist ein Teil von dir geworden?
Ja.
So wie eine, wie ein künstliches Hüftgelenk vielleicht.
Ja, weiß ich nicht.
Hm.
Also, wer weiß, vielleicht kommt ja auch irgendwann nochmal so ein künstliches Hüftgelenk.
Ja, oder vielleicht ein bisschen kleiner. Ein Backenzahnimplantat.
Merkt
man ja gar nicht.
Merkt man nicht, genau. Ich glaube, ja, so eine Brille merkt man, glaube ich, schon als ein gutes Backenzahnimplantat, weil das ist ja dann irgendwann drin und rührt sich nicht.
Also
ja, so eine Brille,
die ist
mal dreckig, dann nimmt man sie ab, dann muss man sie sauber machen, sie sitzt auf der Nase. Manchmal rutscht sie auch. Meine ist momentan relativ schlecht eingestellt, deswegen rutscht sie auch ständig. Ja.
Aber jetzt noch eine Frage. Wäre es nicht gerade, und ich spreche mich dann auch da gleich mit an, wäre es nicht für uns als Podcast-Influencer der obersten Kategorie angeraten, mal zum Ohrenarzt zu gehen, ehe da irgendwas kippt? Ja. Und dann können wir unseren Job, unseren Job nicht mehr machen.
Ja,
ich habe nämlich,
sicher?
Also ganz ehrlich, ich habe so das subjektive Empfinden, dass in den Monaten, gerade auch durch die Post-Production, dass da schon bei mir etwas gelitten hat. Ich habe in den letzten Wochen, es könnte natürlich auch am schwächelnden Akku der AirPods liegen, aber ich habe so das Gefühl, dass ich so ein bisschen höher drehen muss, um so auf einem Level, ob es nun Podcasts sind oder auch unsere Musikalben, um das so zu hören wie vielleicht vor einem halben Jahr. Also wenn ich so meine Einstellungen der Lautstärke ansehe, dann ist die höher als noch vor einem halben Jahr. Ist ein bisschen beunruhigend.
Das kann ja jetzt unterschiedliche Gründe haben, ne? Vielleicht musst du auch deine Ohren einfach mal sauber machen. Ja. Ja, also in der Tat, ne? Und gerade durch diese In-Ear-Kopfhörer, du hörst ja auch ab und zu mit In-Ears.
Ja, nur.
Dann, ja, das stopft ja alles immer in den Gehörgang
rein.
Meinst du? Und da bilden sich Schmalzpfropfen.
Ja,
ja, ja. Ja. Und also da gibt's so Mittel, ne? Die lösen das auf, kannst du dir so in die Ohren machen und dann suppt das so langsam wieder raus. Oder aber wenn es ganz fest sitzt, dann musst du mal zum Ohrenarzt, der holt das da raus.
Denn ich habe so ein bisschen die Angst, dass ich hier die ganzen Plugins ein bisschen falsch einstelle und dass unsere Hörer das dann ausbaden müssen.
Naja, du weißt ja nicht, wie gut die Ohren der Hörer sind.
Stimmt, vielleicht sind die noch viel schlechter.
Ja. Ja.
Aber Apple will ja jetzt mit einem neuen Update auch so einen Hörtest implementieren in die AirPods. Ja, da muss man gar nicht erst zum, das ist irgendwie zugelassen und das soll alles tippitoppi sein. Und dann sagen dir die AirPods, geh doch bitte mal zum Ohrenarzt oder auch nicht. Bin ich schon drauf gespannt.
Ja. Perspektivisch lässt du vielleicht demnächst, selbst wenn du dann wenn du unter Hörverlust leidest, lässt du die AirPods einfach drin.
Ja,
weil
stimmt.
Die sind dann quasi dein Hörgerät.
Ist ja jetzt auch schon. Mit dem Update soll es hörgerättechnisch ganz weit vorne sein. Und dadurch wird wohl Apple den Hörgerätemarkt zerstören. Weil Hörgeräte kosten in der Regel mehrere hundert Euro oder $100 mehr als so ein paar AirPods.
Ja, tja, das glaube ich.
So ist das, Sebastian. Ja. Also wir werden durch KI ersetzt und die Hörgeräte werden durch AirPods ersetzt.
Ja, okay.
Wird noch irgendetwas ersetzt? Nein. Deine Brille wird eventuell durch eine Laseroperation ersetzt. Ist das schon fest?
Nein, ist überhaupt nicht fest. Im Gegenteil, ich habe mich bereits dagegen entschieden.
Ah.
Aus diversen Gründen, nach Abwägung aller Vor- und Nachteile, habe ich mich dagegen entschieden, weil ich habe jetzt schon wirklich, mittlerweile bin ich bei über 7 Dioptrien angelangt, plus noch eine Hornhautverkrümmung. Das summiert sich dann auf über 8 Dioptrien auf. Und da ist man, was Lasern angeht, schon scharf an der Grenze.
Noch?
Ja, aber ne, da muss halt relativ viel Hornhaut weggelasert werden. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Und das Risiko, dass am Ende doch noch eine Brille notwendig ist, ist mir dann einfach zu hoch. Ne, da weiß man auch nie, wie ist das mit der Tränenflüssigkeit. Einige haben Probleme, dass die Augen dann zu trocken sind und so weiter. Also,
das Risiko ist zu hoch.
Bevor ich es jetzt, ich meine, der Augenlaserarzt, ne, der sagt natürlich, hey, super, können wir sofort machen.
Ja, das will ja auch verdienen.
Tippitoppi, ne? Ja, da mich ja die Brille nicht wirklich stört, warum soll ich jetzt das Risiko eingehen, es zu verschlimmbessern?
Würde ich auch so machen. Gerade bei Augen, da bin ich, nein.
Und hätte ich jetzt 3 Dioptrien oder meinetwegen 4 Dioptrien, okay, ne? Da kann man auch nochmal nachlasern und so. Aber bei mittlerweile 8. Also, muss nicht sein.
Hast du gesagt, du wärst auch in der Ferienwoche, die offensichtlich eine Stresswoche gewesen ist, auch bei IKEA gewesen. Ich bin gestern auch da gewesen und habe mir nach 15 Jahren mal einen neuen Bürostuhl gegönnt, so einen Chefsessel. Und da hast du, als ich dir ein Foto geschickt da hast du geschrieben, hier würde man die Demokratisierung der Möbel sehen können. Da sich ja heute Hinz und Kunz einen Chefsessel ins Haus stellen können, worauf ich geschrieben habe, es könnte auch die Bossisierung des Pöbels sein. Beides
ja,
irgendwie
also
schön.
Jeder kann in seinen eigenen 4 Wänden zum Chef oder zur Bossin aufsteigen.
Ja, oder zum Pascha sowieso. Was im Zuge dieses Updates, was ich da beobachtet habe, ist, ich musste meinen ganzen Podcast-Aufbau hier nochmal überarbeiten. Der Schwenkarm
des Stuhls.
Das Mikrofon. Ich sitze jetzt ein bisschen weiter vom Schreibtisch entfernt. Ich muss sagen, meine Gesäßmuskulatur ist nicht mehr so angespannt, wie sie im alten Sessel gewesen ist. Also von, okay, vom Anatomischen her ist die Position, in der ich mich jetzt befinde, sehr, sehr viel angenehmer. Das Polster ist dicker. Ich sitze ein bisschen weiter weg. Ich muss also die Hände, die Arme ein wenig weiter ausstrecken, um überhaupt noch auf der Tastatur schreiben zu können. Das ist jetzt alles so mehr oder weniger Trial and Error und ich hoffe, es ändert nichts an der Audioqualität. Es müsste so stimmen.
Also für mich klingt es gut, klingt wie immer. Ja.
Wunderbar.
Ja. Ja.
Was hast du denn bei IKEA gekauft etwa? Oder erstmal, auf was für einem Sessel sitzt du denn da in deinem Keller? Ist es auch ein Chefsessel oder ist es etwa nur eine Bananenkiste?
Weder noch, es ist eher so ein Zwischending. Ich sitze auf einem ausrangierten Kinderstuhl. Das ist ein Kinderschreibtischstuhl. Ich muss gerade mal gucken, wir haben den in verschiedenen Farben. Ich bin gerade gar nicht sicher, welche Farbe ich
habe.
Aber
ist das denn eigentlich von deinem orthopädischen Grau abgesegnet?
Nein, natürlich nicht. Ich sitze auch viel zu tief.
Ja.
Das liegt aber daran, dass ich keine Lust hatte, meinen Mikroarm nochmal neu einzustellen. Den könnte ich natürlich höher einstellen. Und da dachte ich mir, bevor ich jetzt da wieder dran rumschraube, senke ich mich selber ein bisschen ab, damit ich auf das richtige Sprechniveau komme. Und so passt es wunderbar.
Du sitzt also so wie Glenn Gould an seinem Klavier mit seinem kleinen Sesselchen, den er da immer so runtergeschraubt und hochgeschraubt hat, den sein Vater für ihn zusammengeschraubt hatte. Der saß ja fast so da wie ein Kleinkind, das so gerade an die Klaviatur oben reichte. So saß Glenn Gould da.
Also ist. Ah, okay, wusste ich gar nicht.
Deine Knie ungefähr auf Bauchnabelhöhe?
Nein, noch nicht, aber ich würde sagen so auf Gürtelschnallenhöhe vielleicht.
Ja, es müsste schon so ein...
Also es sind keine 90 Grad.
Nicht. Gut.
Nein.
Also du,
nein.
Aber wirst du es denn in dieser Position bis zur 1001. Episode überhaupt schaffen?
Na, ich sitze jetzt seit 25, naja, das stimmt nicht ganz, aber seit wie lange bin ich jetzt im Podcast-Keller?
Vielleicht 10 seit, Episoden?
Also 10, ja. Ja, seit 10 Episoden sitze ich so. Mhm. Und bisher habe ich keine... Schäden, aber ich war jetzt auch noch nicht wieder beim Orthopäden. Ja, vielleicht,
ja, aber gut,
müsste ich mal nachfragen.
Vergiss die Lungenentzündung nicht, Sebastian. Vielleicht durch die gequetschte Sitzung, die
ja,
du da vollführst.
Ja. Ja.
Okay, also ja. Was hast du bei IKEA besorgt, wenn es kein Chefsessel ist?
Nichts.
Gar nichts?
Ich bin, glaube ich, zum allerersten Mal in meinem Leben aus einem IKEA rausgegangen, ohne etwas gekauft zu haben.
Mhm.
Das hatte aber folgenden Grund. Die Kinder brauchen größere Schreibtische. Also zwei von den Kindern brauchen größere Schreibtische. In der Hoffnung, dass sie ihre Hausaufgaben zukünftig in ihren Zimmern machen.
Verstehe.
Mhm. Und wir haben uns sämtliche IKEA-Schreibtische en Detail angeguckt, haben auch ein Modell für gut befunden und uns dafür entschieden. Und jetzt ist die komplette Familie zu IKEA gefahren, weil wir haben es noch mit einem Abendessen im IKEA-Restaurant verbunden, weil meine Kinder lieben dieses IKEA-Essen. Ich weiß gar nicht wieso. Ja, auf jeden Fall, das Auto war schon gut gefüllt mit Menschen, ja. So, und wir hatten uns für den Schreibtisch entschieden. Davon sollten jetzt dann auch noch zwei Schreibtische sein. Und während ich so da saß und in mein IKEA-Essen biss, fiel mir ein, Moment, passt das überhaupt in den Kofferraum? Ich kann ja gar nichts umklappen, ne? Weil hinten die Rückbank ist ja komplett mit Kindern voll. Was mache ich da? Da bin ich nochmal schnell runter ins Parkhaus gelaufen, hab nochmal ausgemessen und siehe da, ich hätte vielleicht ein Schreibtischpaket so leicht diagonal, so diagonal in den Kofferraum rein buxieren können, aber definitiv keinen zweiten. Da dachte ich mir, ach nee, das bringt jetzt nichts. Da fahre ich dann lieber nochmal separat ohne Kinder, dann kann ich nämlich die Rückbank umklappen und dann passt der Schreibtisch wunderbar da rein. Oder die Schreibtische passen dann wunderbar da rein. Und da IKEA jetzt bei uns nur 5 Kilometer entfernt ist.
Ach, du kannst ja hinlaufen, Sebastian.
Kann man nochmal vorbei.
Muss ja eh zurück ins Training kommen.
Ja, also insofern haben wir nichts gekauft, noch nicht mal als Servietten.
Ach, also ihr seid rein durch runter, raus, ohne auch nur ein einziges Trumm mitzunehmen.
Richtig.
Verrückt. Aber ein zweiter Besuch.
Was nicht heißen soll, dass die Kinder nicht schon nochmal irgendwas hingehalten hätten, so nach dem Motto, oh, das brauche ich, das will ich, ist das nicht toll. Ja, aber habe ich alles ausreden können.
Ich habe ja mal eine junge Mutter mit einem jungen Kind beobachtet bei IKEA. Vielleicht war das Kind so 5 oder 6, älter auf keinen Fall. Und die waren da irgendwie in einem Gespräch oder das Kind erzählte was. Die Mutter wies das Kind dann auf etwas hin und das Kind sagte dann zu der Mutter, Mama, ich hatte meinen Gedanken noch nicht abgeschlossen. Das fand ich faszinierend.
Oh, okay.
Da wusste ich,
ein sehr eloquentes Kind.
Da wusste ich, wer demnächst den Chefsessel verdient hat.
Ja, natürlich. Ja.
Das war deine.
Ja, es gab Zeiten, da waren Chefsessel noch etwas sehr Besonderes. Wer hatte denn zu Hause einen Chefsessel?
Ja, und was macht eigentlich ein Chefsessel doch aus? Doch eigentlich nur die Position in einem Chefbüro und das drauf sitzende Individuum als Chef.
Und natürlich die Höhe der Lehne. Ne, der Chefsessel, der Chefarztsessel, das waren immer, ne, also Professor Brinkmann früher in der Schwarzwaldklinik, saß natürlich auch immer in diesem großen schwarzen Ledersessel, ne, wo die Lehne bis zur Schulter geht.
Ich saß ja gestern auch in mehreren Modellen und da waren auch einige bequeme dabei, die nannten sich Gamerstühle.
Ja, die sind dann auch nochmal extra abgepolstert so. Die haben dann für die Arme irgendwie so besonders tolle Armlehnen und Polster, weil man ja da irgendwie die Controller bedienen muss.
Gut. Gibt es eigentlich zu dem Chefsessel so ein Bittbänkchen dazu, wo dann die Bittsteller sich niederlassen können, um irgendwie um eine Gehaltserhöhung zu beten oder so zu bitten? So ein Bittbänkchen, das ist völlig aus der Mode gekommen, Sebastian.
Im Unternehmen gibt's das in der
gibt's
Tat,
das noch?
Ja. Wobei, jetzt müsste ich wirklich mal überlegen, ich bin mir nicht sicher, ob unsere Geschäftsleitung andere Stühle benutzt als so das normale Volk. Da muss ich jetzt nächste Woche mal drauf achten.
Normalerweise hat man ja heutzutage in Unternehmen so Sitzsäcke und so Gymnastikbälle.
Steht. So hip sind wir nicht.
Na gut.
Ja, so viel dazu. Aber ich meine, die Höhe der Lehne war immer schon ein Symbol der Macht, immer schon auch Ausdruck der hierarchischen Beziehung zum Rest der Umgebenden. Selbst die Schulterlehne, also nicht Schulterlehne, die Rückenlehne des Kanzlerstuhls im Deutschen Bundestag ist ein paar Zentimeter höher als alle anderen Sessel, um zu zeigen, wer der Herr im Haus ist.
Sind das also alles säkularisierte Throne oder Papststühle?
Ja, genau. Guck dir die Papststühle an. Oder die Bischofsstühle, ne? In den Kathedralen, die Bischofssitz sind, hat man immer noch so einen Bischofsthron.
Ist denn auch, wenn der Chef dann in Rente geht, meinetwegen, oder das Unternehmen verlässt und vielleicht ist noch kein Nachfolger da, spricht man dann auch von Sedis Vakanz? Und steigt
weiß,
dann,
vielleicht.
Wenn der neue Boss ins Unternehmen kommt, steigt dann auch weißer Rauch auf?
Weiß ich nicht, vielleicht werden dann auch Münzen geprägt, ne, weil gerade die
Oder die Aktien steigen.
Der Sedis Vakanz sind sehr auch sehr begehrt, ne, weil die dann nur in sehr begrenztem Umfang da sind. Wobei, es gab ja Papstwahlen, die mehrere Jahre gedauert haben.
Ich glaube übrigens, bald steht wieder eine bevor. Ich habe so das Gefühl.
Der Papst hat eine neue Enzyklika herausgegeben, habe ich jetzt gehört.
Die vierte.
Hab sie jetzt nicht gelesen. Erst die vierte in 11 Jahren. Finde ich jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht so
kreativ. Naja gut, auf Latein, das dauert.
Da kann er doch übersetzen.
Von DeepL?
Mit KI? Ja, keine Ahnung. Kann DeepL Latein?
Ich
weiß
nicht.
Gar nicht.
Ja? Es gibt Grenzen.
Ja, aber ansonsten, er wird doch da irgendwelche Menschen um sich haben, die dort ins Lateinische übersetzen können. Da bin ich sehr zuversichtlich. Was glaubst du, wie lange hat das längste Konklave gedauert?
Jemals in der Geschichte.
Die längste jemals gedauerte Papstwahl. Sagen wir mal so, die letzten Papstwahlen waren ja immer so eine Sache von, sagen wir mal, mehreren Tagen.
Ich
und die Medien waren ja auch immer schon ganz wuschig.
Ich sage 3 Monate.
Nein, da liegst du aber völlig daneben.
Und zwar?
Die längste Papstwahl lief mal von 1268 bis 1271, also 3 Jahre.
3 Jahre seht ihr es
Nicht 3 Monate, sondern 3 Jahre, ja genau. Und sie konnten sich einfach nicht einigen. Es kam keine Zweidrittelmehrheit zustande. Es hat sich auch ständig der König von Neapel eingemischt, was die Sache erschwert hat. Am Ende des Tages hat man dann die Essensration auf Wasser und Brot reduziert, um dort ein bisschen Schwung in die Sache zu bringen.
Die wurden damals und tatsächlich dann, eingemauert dort, ne?
Ja, die wurden eingemauert. Ich meine auch, dass mal bei irgendeiner Papstwahl wurde auch sogar mal das Dach abgedeckt, weil sie sich nicht einigen konnten, damit es reinregnet.
Also eigentlich, so ein bisschen hat das was von diesem Electoral College, kann das sein? Es ist durchaus
meinst
was,
du bei den US-Wahlen?
Ja, es ist durchaus etwas Demokratisches, weil ja gewählt wird, aber es ist ja im Prinzip ein Electoral College. Weil die Gläubigen ja, an sich wählen ja den Papst nicht direkt, sie lassen wählen durch die Kardinäle.
Ja, aber du kannst ja, also erstmal werden die Kardinäle nicht gewählt,
nein.
Die sind ja ernannt.
Ja.
Selbst die Bischöfe werden nicht gewählt,
ja.
Die sind ernannt. Was ist denn da daran demokratisch?
Ich sag ja, es und ist so ein bisschen wie beim Electoral College. Ist doch auch ganz,
ja,
es ist auch,
so ein,
ich meine, das Electoral College, dieses ganze Wahlsystem in den USA ist ja eigentlich nur ein Kompromiss. Noch 2 Wochen, Sebastian. Bist du schon aufgeregt? Hast du schon Angst? Willst du schon auswandern?
Nein, warum soll, wohin denn?
Nach Russland.
Ach so, ja, vielleicht. Aber wo du gerade von der US-Wahl sprichst und Donald Trump, wusstest du eigentlich, dass sich die National Rifle Association zu 100% hinter Donald Trump gestellt hat?
Oder umgekehrt?
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich war neulich mal auf deren Seite und da geht es ja nur um Trump und dann die ganze Zeit Harris und Walz bashing.
Also ist diese National Rifle Association, ist das so ein Waffenverein?
Ja, genau, das ist die Waffenlobby in den USA.
Ach so,
und,
also so
die,
eine Art Gun Club, so könnte man sagen.
Ja, genau, also ein richtiger Gun Club. Und deren Hauptziel ist, ja, sie setzen sich dafür ein, dass der zweite Verfassungszusatz in der amerikanischen Verfassung erhalten bleibt und dass jeder Amerikaner das Recht hat, eine Waffe zu tragen. Und sie wollen immer mehr Waffen und sie stellen auch fest, dass sich die Amerikaner so unsicher fühlen und deshalb auch immer mehr Waffen kaufen und weil so viel Kriminalität da ist und ja, sie sind also total für die Waffen und es ist so ein richtiger Gun Club.
Ja.
Wie du sagst.
Wie ich sage.
So, und das war meine Überleitung.
Das war eine subtile Überleitung, eine super Überleitung für jemanden, der das Album nur so zwischen den Zeilen und zwischen den Tagen gehört hat. Finde ich gar nicht schlecht. Denn um wen handelt es sich denn heute, Sebastian, in dieser Episode? Um wen geht's denn da?
Ja, wir haben das Album einer amerikanischen Band gehört, wo ich in der Tat mich erst gefragt habe, ob die irgendwas mit der NRA zu tun haben. Haben sie aber, glaube ich, nicht. Und die Band heißt The Gun Club. Das Album, das wir gehört haben, heißt
Fire of Love.
Ja, Fire of Love.
Fire of Love. Das klingt so ein bisschen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, Fire of Love, da fühlte ich mich an unsere allererste Episode erinnert, Marvin Gaye. Fire of Love.
Naja, aber das Album, was wir gehört haben, war doch Let's Get It On.
Ja, aber vom Thema her.
Ja, okay.
Ja, Fire of Love. Es ist erschienen 1981 am 31. August und es war und es ist das Debütalbum des Gun Club und offensichtlich hat es eingeschlagen wie eine Bombe, nicht wie eine Patrone und zwar, weil es die Genres Delta Blues und Punk Rock kongenial miteinander verbindet. Was mir persönlich jetzt nicht unbedingt aufgefallen ist beim Hören des Albums, Sebastian, wie ging es dir dabei?
Also es ist mir nur bei einem Song aufgefallen, Lied Nummer 10, Cool Drink of Water Blues. Da liegt es ja schon im Titel des Liedes.
Ja.
Da hört man den Blues deutlich heraus.
Und es ist auch das längste.
Und den Punk natürlich auch, ja,
ja.
6 Minuten 18 ist für mich auch wieder schwere Kost gewesen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich habe das Album 3-mal insgesamt gehört. 2-mal so mehr oder weniger nebenbei und 1-mal konzentriert. Und also es ist zweimal länger, zweieinhalb Mal länger, als ich Becks Album gehört habe. Und ich muss ehrlich sagen, das Album Fire of Love vom Gun Club, das war für mich nichts Besonderes. Und als ich dann die diese Rezensionen gelesen habe, die Einschätzungen von Musikexperten in den letzten 40 Jahren dazu, da bekam ich dann wieder Zweifel an meinem Geschmack, ja. Und ich fühlte mich wieder an mein Postulat erinnert, dass man sich immer wieder klar machen muss, wann ist diese Musik, wann ist das Album entstanden? 1981. Heutzutage ist diese Musik offensichtlich nichts mehr, was einen aufhorchen lässt, aber 1981, wo zum ersten Mal diese Genres Blues und Punkrock, also in einer Zeit, wo Punkrock gerade ganz in aller Munde war, und dann kommen da plötzlich so Blues-Elemente rein, das war offensichtlich etwas ganz Besonderes. Aber abgesehen davon, mir gefällt diese Musik nicht sonderlich und ich finde sie jetzt auch nicht besonders kreativ, aber damals wird es State of the Art gewesen sein. Wie ging es dir?
Ja, da könnte was dran sein. Mein Gedanke war, als ich so die ersten Songs gehört habe, klingt so ein bisschen wie so eine Schulband, die da versucht, mit Instrumenten ein bisschen zu experimentieren. Und es mag, also ich glaube, da ist was dran, was du sagst. Es war in der damaligen Zeit vielleicht wirklich innovativ. Mhm. Wir können das heute nicht mehr nachempfinden, weil, also ich fand es mega langweilig.
Es ja, war und also auch die Themen wieder, diese mit Sucht und Heroin, hier, She's Like Heroin to Me, Sucht, Beziehung, Tod, Vergänglichkeit, Sex und Begierde, alles wird wieder zusammen gemischt und auch dieses Düstere und das Düstere, das hat mich so ein bisschen überrascht, das soll vom Blues kommen und dieses harte, punkige, rockige daneben erst aus der Punk-Szene. Was mir bei diesem Album besonders schwierig gefallen ist, ist die einzelnen Songs voneinander zu unterscheiden. Also wenn du jetzt sagst, Track 5 oder Tracks 8, wenn du es anspielst, die klingen alle mehr oder weniger ähnlich für meine Ohren.
Ja, das stimmt, das geht sehr ineinander über. Ich habe es ja in mehreren Etappen gehört.
Ja.
Weil auch da hatte ich wieder diese Momente, wo ich mir dachte, ach, jetzt wäre doch schön nochmal irgendwie was anderes zu hören. Colors von den Black Pumas, die ich gerne hier nochmal erwähnen möchte. Oder The Band.
Und ich habe auch gelesen, dass sich The Gun Club dann im folgenden Album sehr stark an Creedence Clearwater Revival orientiert hat.
Ach echt?
Ja, aber okay. Da habe ich gar nicht reingehört, weil ich mir das nicht antun wollte.
Ja, hätten sie besser mal von Anfang an gemacht, dann wäre ich vielleicht dran geblieben. Also das einzige Lied, was sich dann mal so ein bisschen vom Einstieg abhebt, ist Lied Nummer 9, Black Train.
Ja.
Können wir auch mal reinhören?
Da können wir reinhören. Das I'm moving on a black train. Das ist das Einzige, was ich hätte favorisieren können, aber ich habe keines der Lieder favorisiert. Aber wenn dann, also ich habe mir Track 9 habe ich mir aufgeschrieben als etwas, das so ein bisschen heraussticht. Black Train.
Es sticht heraus.
Darf man das noch sagen, Black Train?
Naja, so zu kann er schwarz sein.
Black?
Also, ja wie?
Der Black, Sebastian.
Black ist doch auch nur eine Farbe.
Du bist white.
Also, wie auch immer. Ja. Also, Black Train. Der Anfang, also man hört ja den Zug, ne? Also der Sound, man hört die Dampflokomotive oder dieses Rattern des Zuges hört man dort.
Ja.
Das fand ich ganz schön. Ach, aber dann lässt es dann auch relativ schnell, so nach 10, 20 Sekunden auch wieder echt nach. Ja.
Ja, ich frage mich, jetzt auch, Genre-Kombination schön und gut, aber warum Blues und Punk? Und dann, weil man das gemacht hat oder weil The Gun Club offensichtlich die erste Band war, die das gewagt hat oder die das einfach getan hat, dass man das dann sofort als stilbildend und kongenial irgendwie beschreiben soll. Einer hat hier sogar gesagt, man sollte The Gun Club, die Songs von The Gun Club im Schulunterricht durchnehmen. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, ja. Gut.
Es wird alles so übertrieben. Also der Jeffrey Lee Pierce, der die Band gegründet hat 1979-80, der war wohl offensichtlich der Hauptsongwriter und Sänger, der ist mit 37 Jahren gestorben. Also er hat den Club der 27, wie eventuell sein Vorbild Robert Johnson, der berühmte Bluesmusiker, hat er ein bisschen verfehlt. Er ist mit 37, ich glaube, an einem Hirnaneurysma gestorben. Und von dem ist eine Anekdote überliefert, dass er sich mal nach einem Auftritt in der Hamburger Markthalle so verausgabt hat, also offensichtlich, wie man das von einem richtigen Punker erwartet, dass er eine Sauerstoffmaske benötigt hätte. Da musste ich an dich denken und das Foto, das du mir aus dem Krankenhaus geschickt hast.
Ja, ich habe auch gelesen, er hatte wohl einen sehr ungesunden Lebenswandel.
Ein echter Rocker eben, Rockstar, Punker.
Ja. So sagen wir, so vielleicht hat er sein Leben genossen und dann war es ja vielleicht auch okay. Weiß man jetzt nicht, ja. Ja, also sagen wir mal so, mein Lieblingslied war übrigens Goodbye Johnny, das letzte Lied.
Weil es das letzte war?
Ja, es war das letzte. Und es war jetzt für mich doch von allen Liedern am hörbarsten.
Dann müssen wir da auch reinhören. Goodbye Johnny.
Ja, hören wir mal rein. Ja. Ja. Look what's been done, John. Coming out of these lotteries, Johnny.
Und jetzt fällt einem natürlich auf, dieses extrem pinke Albumcover, das mich so ein bisschen an Monty Python erinnert, also diesen Stil. Da scheint irgendwie sowas ausgeschnitten zu sein. Ja, da sind drei Personen zu sehen. Und was mich besonders begeistert hat an diesem Cover, das jetzt so mit Punk nicht so viel zu tun hat, schon eher mit Blues, aber das hat für mich auch etwas von Voodoo. Findest du das auch?
Ja, das stimmt. Das war auch meine Assoziation. Ne? Diese Person in der Mitte, sie trägt einen Zylinder und so ein Rock, hat so ein bisschen was von Südstaaten-Optik.
Ja.
Trägt dann noch in der rechten Hand einen Totenschädel. In der linken Hand stützt sie sich auf so eine Pickel-Dings,
eine Spitzhacke?
Was man im Bergbau hat. So eine Spitzhacke, genau. Und dann noch so ein Zylinder auf. Ja.
Das ist die Person ist so in der Mitte. Dann gibt's unten links noch einen. Es handelt sich um drei Afroamerikaner, eventuell. Und die linke Person, da sieht, als ob sie in Trance wäre und neben dem Gesicht so ein Dolch oder ein Schwert eventuell. Und ganz rechts, das habe ich nicht richtig erkennen können, da sieht man auch eine Person, die vielleicht einen Regenschirm, eine Markise oder eine Schneeschaufel trägt.
Ja, ich habe auch keine Ahnung, was das sein soll.
Und was sollen diese gelben Striche da oben dran? Oder ist das eine Fahne?
Das ist, glaube ich, Kunst. Also diese gelben Kleckse da drauf, das ist wahrscheinlich Kunst. Und das andere Ding, ja, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Baldachin. Also,
ja,
keine Ahnung, ja.
Aber Hauptsache ist, dass man Majuskeln vorfindet, ja?
Ja, natürlich.
Fire
aber nicht
of Love.
Nur.
Die so ein bisschen als ob sie so von oben nach unten fallen würden, wie so Regentropfen. Und links steht dann The Gun Club, nicht in Majuskeln. Und das war's. Aber ich habe noch gelesen, dass auf dem Backcover, und das ist echt schade, dass man hier bei den Streamingdiensten sich offensichtlich das Originalcover nicht komplett anschauen kann. Deswegen plädiere ich ja dafür, dass hier auch die Original-Booklets mitgeliefert werden. Vielleicht kommt das ja noch. Also das auf dem Original-Backcover, da kann man wohl offensichtlich noch so kleine Flaschen oder so Probengläser sehen, wo dann noch die Gesichter der Bandmitglieder, ich glaube, es handelte sich um vier Bandmitglieder, aber im Laufe der Jahre, ich habe es mal gezählt, ich glaube, es waren über 20 Bandmitglieder, die da bei The Gun Club mitgemacht haben. Auf jeden Fall sind da die vier Bandmitglieder in so Fläschchen und dann steht da drüber so wie so in so einem Regal, in so einem Apothekerschränkchen oder so, dann stehen da die einzelnen Songtitel. Besonders wird auf Sex Beat Bezug genommen, den ersten Track. Abgesehen davon, Fire of Love, The Gun Club und dann dieses Albumcover, Sebastian. Es hat doch überhaupt gar keine Beziehung, oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, die Songtitel, die haben ja in der Tat alle was immer irgendwie so mit Liebe zu tun, ja. Also das könnte man zumindest hineindeuten.
Ja.
Würde zum Titel des Albums passen.
Aber schon, ne? Schon ein bisschen auch.
Promise me, she's
also,
like sie, Harry
ja, provokativ,
to me.
Ja, wie man das von einem Punker wohl erwartet, ne?
Ja,
ja.
Aber eben, teilweise verstehe ich die Texte auch nicht. For the love of Ivy.
Ja.
Pff, keine Ahnung. Ist Efeu eine besonders liebevolle Pflanze? Ich habe keine Ahnung. Kann man vielleicht auch rauchen oder irgendwelche Elixiere draus kochen?
Würdest du sagen, wir können dieses Album guten Gewissens unseren drei Hörern empfehlen, dass man mal reinhört oder dass man es eventuell komplett mal hört?
Nein, ich würde es abhaken.
Ja, ich ganz ehrlich.
Das ist wirklich so ein Album zum Abhaken.
Das ist, also maximal ist das Standardkost, musikalische Standardkost. Und ich habe auch gelesen, dass das Album anfangs wenig beachtet worden ist. Also selbst in der Zeit wurde es wenig beachtet, aber über die Jahre hinweg hat man es als quasi visionäres Meisterwerk erst erkannt. Das ist offensichtlich wie ein Wein. Ja, den muss man erst ein bisschen lagern und dann wird's toll.
Okay.
Und wir hatten ja in einer der letzten Episoden den Nobelpreis für Literatur erwähnt, wo ich gesagt habe, teilweise liegen diese Romane jahrelang unangerührt, schon mit einer kleinen Staubschicht in den Buchläden und dann am Tag der Preisverleihung auf einmal werden die Also die reißen einem die Bücher aus den Händen, obwohl die Bücher, es hat sich nichts an den Büchern geändert. Das sind dieselben Bücher, dieselben Geschichten, dieselben Stories, dieselben Protagonisten. Und plötzlich ist da so ein Etikett drauf, Nobelpreis für Literatur. Und dann ist es was ganz Besonderes. Und offensichtlich funktioniert das bei den Alben genauso. Sie stehen in den 1001 Alben in irgendwelchen Hitlisten, wer weiß wo. Und ich meine, wir machen es genauso. Und wir können es aber teilweise nicht nachvollziehen, warum jetzt dieses Album Fire of Love in dieser Riege der 1001 Alben. Ich frage mich auch, Sebastian, wäre es nicht schöner gewesen, wenn man eine Hitliste hätte, 101 Alben, die man gehört haben müsste?
Wieso schöner?
Ja, damit sich wirklich die Spreu vom Weizen trennt. Weil hier ist viel Ausschussware dabei. Machen wir uns nichts vor.
Ja, aber das ist ja, das nehmen wir ja nur so wahr. Ne, da wird es jetzt irgendwelche Experten aus der Punk-Szene geben, die sagen, hey, das ist genau die Musik und da haben alle anderen Punk-Bands drauf aufgebaut und keine Ahnung, ohne diese Gun-Club-Musik hätte es vielleicht Green Day ist jetzt die einzige Punkband, die mir einfällt. Ist vielleicht so nie gegeben, ja. Ich habe keine Ahnung.
Das heißt also, da wir nur einen begrenzten oder eventuell sogar gar keinen musikhistorischen Überblick haben, keinerlei Wissen, können wir das gar nicht richtig einschätzen und honorieren, was The Gun Club für die letzten 40 Jahre Musik überhaupt getan hat.
Ja, vielleicht ist The Gun Club der Joseph Haydn für Beethoven wichtig war.
Du benutzt
ja
hier wieder ein paar Namen, die sind, ach.
Was denn?
Ach, jetzt hat er The Gun Club mit Joseph Haydn verglichen.
Nein, das soll nur eine Analogie sein.
Ach
ja?
So.
Ohne Haydn hätte es den Beethoven, den viele ja sehr schätzen, vielleicht gar nicht gegeben. Und vielleicht hätte es andere Punk-Bands, die sehr begehrt sind.
Ja. Ohne Mama und Papa Beethoven hätte es den Ludwig nicht gegeben.
Ja, ich versuche doch nur hier noch irgendwie eine kleine Lanze für The Gun Club zu brechen.
Ja, und es ist ja, wir müssen ja auch keine Lanze für The Gun Club brechen, denn das Album steht in den 1001 Alben. Da wird es eventuell zurecht stehen. Ich kann es nicht einschätzen. Ich kann es nur hören. Für mich ist es nichts.
Nein, ich werde es kein zweites Mal hören.
Nein, es ist nichts Besonderes. Und ich will ganz ehrlich sein, beim allerersten Mal, als ich so nebenbei gehört habe, ich habe ja einige Sachen getan, und es ist mir nichts aufgefallen, dass manchmal bleibt man ja stehen und denkt, oh, das klang aber toll. Nichts. Es lief so im Hintergrund durch und auf einmal kam so ein tolles Schlagzeug-Intro. Und da wurde ich ja hellhörig. Da dachte ich, och, und das kam mir bekannt vor. Ich dachte, entweder ist das Original oder The Gun Club hat das irgendwie gecovert. Das klingt toll. Das irgendwie kenne ich das. Und ich hörte weiter und es war auf einmal klar, es handelte sich um Lust of Life von Iggy Pop. Ich schaute auf mein Handy. Und da war das Album von The Gun Club zu Ende und Apple Music hatte weitergespielt und hat eben Iggy Pop reingespielt.
Okay.
Und da wurde mir bewusst, ich habe also das gesamte Gun Club Album Fire of Love durchgehört und erst als Iggy Pop Lust of Life kam, da wurde ich hellhörig. Ich habe also sozusagen nur geschlafen.
Aber ist ja auch bemerkenswert, ne?
Ja.
Weil Apple setzt ja quasi das Genre fort, was du gerade gehört hast, oder versucht da irgendeine Beziehung herzustellen. Also der Algorithmus hat dich dann zu Iggy Pop geführt.
Ja.
Und er bringt offenbar The Gun Club mit Iggy Pop in Verbindung.
Weiß nicht, ob das ein Kompliment ist oder ob das eine zwingend historische
Kompliment. Ist ein Kompliment für The Gun Club und eine Zumutung für Iggy Pop, so würde ich es mal, so würde ich es mal zusammenfassen. Ja.
Ja.
Gut, mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Nein, auch die Spotify-Zahlen sind desaströs.
Wir müssen es künstlich
wahrscheinlich zu Recht zu desaströs.
Auch Sebastian.
Es ist ein Mist. Es ist ein schrecklicher Mist. Und ich will es nicht nochmal hören. Nicht in 10 Jahren.
Bevor du von deinem kleinen Kinderstühlchen lauter Aufregung jetzt von dem Kinderstühlchen runterfällst, bevor du mit den Spotify-Zahlen um die Ecke kommst, die du so ein bisschen angeteasert hast. Es wird ja von Tag zu Tag mehr und man kann nicht alles hören. Das kommt ja auch noch hinzu. Ich meine, in den 60er Jahren, wie viele Songs, wie viele Alben gab es da? Und wie viele Songs und wie viele Alben gibt es heute? Es wird ja viel, viel schwieriger, alles zu hören und auch dann das Gute herauszuhören.
Aber eine kleine Einschränkung, und muss ich da jetzt schon nochmal sagen. Weil ich meine, wir hatten jetzt auch Alben dabei aus den 60ern, aus den 70ern. Du hast gerade schon Creedence erwähnt, ja? Die haben deutlich bessere Spotify-Zahlen, ja. Also das sind auch alte Platten, die trotzdem aber über Spotify gestreamt werden, weil sie halt schon eine große Fanbase haben, ja. Und die hören dann auch über Spotify. Das hat halt The Gun Club nicht
geschafft. Wie sieht's denn bei The Gun Club aus, Spotify-mäßig?
Ja, schlecht, absolut schlecht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie die schlechtesten sind, die wir bisher hatten. Immerhin 2 Lieder so im Millionenbereich. Sex Beat 8,7 Millionen und dann einmal She's Like Heroin to Me 1,7 Millionen und Ghost on the Highway nochmal 1,1 Millionen. Das sind so die oft geklickten Songs. Aber dann, ja, wird's echt mau. Das schlechteste Lied, mein Lieblingslied auf dieser Platte, Goodbye Johnny, 117.000 Mal.
Aber immerhin haben sie eine Erwähnung im Buch 1001 Alben und in unserem Podcast erfahren. Und das ist doch schon ziemlich viel.
Und sie haben auf Spotify 33.000 monatliche Hörer. Das sind 33.000 Hörer mehr als wir haben. Also insofern haben sie jetzt nicht alles falsch gemacht.
Sebastian, sie hatten 40 Jahre mehr Zeit.
Ja, das stimmt natürlich auch. Also immerhin sind sie nicht komplett in Vergessenheit geraten. Es kann ja auch Bands geben, die in ihrer Zeit wahnsinnig erfolgreich waren, vielleicht auch viele Platten verkauft haben, aber in dieser Streaming-Welt vielleicht wirklich in Vergessenheit geraten sind. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber könnte ja sein. Ich denke jetzt gerade nochmal an die Plattensammlung, die ich ja von meinem Schwiegervater geerbt habe. Da ist ja...
Ist der Gun Club dabei?
Nein, wobei ich habe gar nicht geguckt. Ne? Wer weiß, vielleicht.
Schade.
Nee, aber ich glaube nicht, habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Ja. Aber da ist ja vom Cover her, ist das eine alte Platte von Mike Krüger dabei. Und zwar mit diesem Nippellied, ne, wo er da irgendwie einen Nippel durch die Lasche zieht.
Ja, und, ich erinnere mich.
Und wenn ich jetzt das mal vergleiche, das war ja wirklich eine Platte, die zumindest in Deutschland erfolgreich war. Mhm. Ja.
Wann war das? Wann ist das rausgekommen? Der Nippelsong.
Oh, ich schätze
in den
mal
80ern?
Irgendwann in früher 80er oder späte 70er. Ja. Mhm. 1980
Aha.
ist dieses Lied
also
erschienen.
Also ein Jahr vor Fire of Love.
Ja.
Vielleicht hat Mike Krüger The Gun Club noch irgendwie beeinflusst.
Ja, wer weiß. Also, sagen wir so, covermäßig nicht, ja. Ein ganz lustiges Cover hat er da. Da hat er so einen riesigen Hotdog in der Hand und eine riesige Senftüte, Tube. Und so, jetzt habe ich, aber es ging mir jetzt eigentlich um die Spotify-Zahlen. Mhm. Ne? Dieses Lied ist 736.000 Mal auf Spotify gestreamt worden.
Das Mike Krüger-Lied.
Das Mike Krüger-Lied. Mhm. Das ist ja auch nicht viel. Obwohl das jetzt ja auch schon dann 44 Jahre alt.
Ja, und deswegen, man muss dann wieder das Lied in seiner Zeit sehen und sich fragen, ab 1980, sagen wir mal durch die 80er Jahre durch, wie oft ist das im Radio damals gespielt worden? Wie oft ist das auf Platte verkauft worden? Und wie oft ist es im Fernsehen, in der Werbung oder so aufgetaucht? Das müsste man alles mit in die Spotify-Zahlen rechnen.
Ja, absolut.
Ne?
Ah. Jetzt ärgert es mich gerade so ein bisschen, dass mir blöderweise dieses Beispiel eingefallen ist. Und dann auch noch dieser Nippelsong. Da weiß ich jetzt gar nicht, was unser Awareness-Team dazu sagt. ich glaube, wir würden da jetzt wieder komplett durchfallen. Es tut mir leid, das war überhaupt nicht meine Absicht.
Nein, es passt weil, allerdings schon zum Thema des Albums Fire of Love.
Ja, ja, genau. Ja. Im weitesten Sinne kann das sogar sein.
Ja.
Sorry dafür. Ansonsten fällt mir jetzt zu The Gun Club auch wirklich nichts mehr ein.
Nein, das ist so, wie Karl Kraus damals so schön gesagt hast, zu Hitler fällt mir nichts ein.
Ja. Oh, das ist jetzt aber ein böser Vergleich. Also ganz so schlimm finde ich es jetzt nicht.
Von Augen- und Ohrenhygiene führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis vorbei an IKEA-Besuchen mit Abschweifungen zu Chef, Podcast und Papstsesseln hin zu überlangen Konklaven und der National Rifle Association. Trotz musikästhetischer Herausforderungen stehen wir Gewehr bei Fuß und führen unsere Reise unaufhaltsam weiter.